So schön. Wie gesagt, schon guten Abend. Aber ich freue mich sehr, heute das erste Mal eigentlich in diesem Rahmen zu sprechen. Und muss sagen, dass dieses Thema spirituelle Psychologie in der Bhagavad Gita mich selber auf verschiedene Art und Weise in meinem Leben begleitet hat. Ich war zum ersten Mal praktisch fast gezwungen, mir Gedanken über dieses Thema zu machen, als ich in Serbien, zur Zeit, als noch kein Krieg ausgebrochen war, von einem Hospital gebeten wurde. Also da ging es um eine Stelle für Psychotherapie, die an das Hospital angegliedert war und die sich schwere Fälle wie zum Beispiel Schizophrenie annahm. Ich wurde gebeten, dort ein bisschen über die Psychologie der Bhagavad Gita zu sprechen, und ich tat das dann, und die Leute waren dann so inspiriert, die Ärzte, es war erstmal nur für Ärzte, dass sie sagten, warum probieren wir jetzt nicht einfach mal die indische Psychologie, dieses Modell der Psychologie aus und wenden es an in der Psychotherapie. Als das so, diese Bitte aufkam, war es dann an mir und an ein paar mit mir befreundeten Mönchen in Indien zu überlegen, wie man Leuten auch helfen kann, die eben in eine solche Psychiatrie hineingelangen. Und ich kam dann auf ein paar Anwendungen. Insbesondere habe ich die Leute angeleitet in der Meditation, und ich habe ihnen eine Art Diät verschrieben, und wir kamen zu total bahnbrechenden neuen Ergebnissen, so dass ich einfach dachte, hier tut sich eine Straße öffnen, die ich gerne weitergehen würde. Nun, in meinem heutigen Vortrag habe ich mir zwar viele Notizen gemacht zu dem Thema und bin auch sehr inspiriert, darüber zu sprechen, dass aber ein sehr großes Thema ist, würde ich sehr gerne von euch zunächst einmal wissen, was eure Erwartungen in meine Präsentation heute sind. Was habt ihr für Anliegen? Was ist bei euch für eine Frage da? Ich bin mir sicher, dass ihr nicht Menschen seid, die in der Psychiatrie sind und also nicht solche Probleme haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr vielleicht interessiert seid, eure Gedanken besser zu kontrollieren, besser umzugehen mit Emotionen, die vielleicht hinderlich sind in eurem eigenen Leben und so weiter. So, ich würde sehr, sehr gerne eben zunächst einmal eure Erwartungen hören, um dann unter Umständen meinen Vortrag selektiv zu gestalten. Das heißt, von den vielen Punkten, die ich dazu zu sagen hätte, solche auszuwählen, die eben von Bedeutsamkeit und Relevanz für euch als meine Zuhörerschaft sind. Wir haben, ich glaube, anderthalb Stunden miteinander. Anderthalb Stunden unseres kurzen menschlichen Daseins, die wir möglichst fruchtbringend gestalten wollen. Ich würde vielleicht, Simone, dich bitten, an die Tafel ein paar von den Punkten zu schreiben, und dann können wir sehen, ob wir es erfüllen können. Ja, darf ich das Forum bitte öffnen für euch? Was sind eure Hoffnungen oder Erwartungen in diesem Vortrag? Ja?
Ich finde, eins würde mich sehr interessieren, was die Bhagavad Gita, die jüdische Psychologie, zu dem Unbewussten sagt, oder dem Unterbewussten.
Zu dem Unterbewussten.
Ich finde das interessant, ich weiß nicht, ob es den Rahmen sprengt, was sowas hat, was die Bhagavad Gita zu psychischen Störungen an sich sagt, die entstehen und wie man die verhindern kann oder bekämpfen kann.
Mhm. Psychische Störung, Entstehung und Verhinderung. Mhm. Ich sehe es ein bisschen ungewöhnlich, dass der Vortragsgebende, ich finde aber, das ist der Sinn, es müsste eigentlich, finde ich, in jeder Stunde in der Universität geschehen, was ist von Relevanz für die Zuhörer. Ich sehe, ihr seid ein bisschen überrascht von dieser Herangehensweise, weil ihr es vielleicht gewohnt seid, ja, den Professor frei walten und schalten zu lassen in eurem intellektuellen Leben.
Die Aufforderung finde ich ganz gut. Ich habe ein Problem, Herzbeschwerden, Tachykardie.
Und Herzbeschwerden?
Ja, Tachykardie.
So heißt das in einem Fremdwort. Ja,
das ist eine Herzrhythmusstörung. Und auch lange Therapie, das die macht. Und das heißt, es sitzt so tief, kommt man ganz schwer ran.
Ja. Das ist dann so in der Psychosomatik vielleicht anzusiedeln. Mhm. Psychosomatik und Klammern Herzrhythmusstörung vielleicht.
Ich will das Thema Sucht.
Sucht. Ja. Ein schönes Thema, also sagen wir ein sehr relevantes Thema. Gut, dann nehme ich mal an, dass ich werde also auf alle Fälle diese Dinge, Dankeschön Simon, entweder streifen, während ich muss mal sehen, wie weit ich es hinkriege, einen Faden zu weben, der diese Punkte auch noch aufnimmt und erfasst, oder die dann nachher, wenn sie noch übrig geblieben sind, behandeln kann. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt anfangen und um ein bisschen eine spirituelle Atmosphäre vielleicht zu schaffen, ein paar Sanskrit-Mantren sprechen, die mir helfen sollen, in das Thema vielleicht besser reinzukommen und euch zu einer friedlichen Atmosphäre zu kommen. Om Ajana Timirandasya Jananjala Salakaya Shakshun Militam Yenae Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Nach der vedischen Psychologie sind alle, die wir hier in der materiellen Welt verbringen, in gewisser Weise verrückt. Ich glaube, dass ich heute Morgen darüber gesprochen habe. wenn dieses Glas hier steht, ist es in einer sicheren Haltung. Wenn ich es aber verrücke und hier auf die Tischseite tue, dann machen sich manche Gedanken über Reinmacherfrauen. Aber es könnte fallen. Genauso sind wir, so wie wir von unserer ursprünglichen und das heißt spirituellen Position wegrücken, wenn wir die spirituelle Ebene verlassen und auf die materielle kommen, in einer Art Situation, wo wir gefährdet sind. Gefährdet von bestimmten Einflüssen. Bei meinem Glasbeispiel ist es hier nur die Schwerkraft, aber bei dem prekären Individuum sind es sehr viele Einflüsse, die auf den Geist wirken, die uns zu Fall bringen können. Tatsächlich ein wichtiges Bild, was uns die vedische Literatur gibt, um uns zu verhelfen, ihre umfangreiche Psychologie zu verstehen, ist ein Fallbeispiel. Das Beispiel eines Falles, müsste ich besser sagen. In dieser Analogie wird dargestellt, wie man unter bestimmten Umständen eine falsche Identität annehmen kann und von dort aus geistig und intellektuell in große Schwierigkeiten geraten kann. Die Geschichte handelt von der Seele, die die spirituelle Ebene verlässt und einen materiellen Körper annimmt, der ausgestattet ist mit einem Ego, der Intelligenz und dem Verstand oder dem Geist. Es war einmal ein Mann, der in den Wald ging, um dort nach allerlei wertvollen Dingen zu suchen. Kräuter und Mineralien. Und auf seiner Suche an einen Abgrund gelangte, einen bodenlosen Abgrund, so schien es ihm. Dieser Abgrund war jedoch bedeckt durch Farnkräuter, sodass er ihn nicht gewahr wurde, und er stürzte herunter, wurde dann aber nach 50 Meter freiem Fall von einem Lianennetz gefangen. Dieses Lianennetz war von einem eingeborenen Stamm geflochten worden, die einen interessanten Brauch hatten. Der Brauch sah es vor, dass jeder, der in das Netz fiel und dabei eine vollkommene Amnesie oder ein Gedächtnisschwund hatte, für ein Jahr zum nächsten König erkoren wurde. Nach diesem Jahr dann, so war der Brauch, sollte er geschlachtet werden, und jeder, der von dem Fleisch aß, so der Brauch, würde unsterblich werden. Es hatte die vorherigen Male noch nicht so geklappt, und deswegen, als man jetzt sah, dass wieder ein neuer im Lianennetz war, war man begeistert. Die Eingeborenen testeten ihn, er hatte tatsächlich alles vergessen über seinen Namen, seine Identität, er war keiner deutlichen Sprache mehr Herr, und tatsächlich eignete er sich. Er wurde also genommen, ihm wurde ein adrettes Bambuswölkchen gegeben und ein charismatischer Knochen durch die Nase gestoßen. Ihm wurde der Hula-Hula-Tanz beigebracht und er machte sich glänzend als König. Er lernte neue Gebräuche kennen und lernte die Sprache neu und nahm eine neue Identität an. So, nach einer Zeit, so geht die Geschichte weiter, kam sein Bruder, der für lange Zeit, ich glaube sowas wie 10 Monate, nach ihm gesucht hatte, auch zu diesem Abgrund, der von Farnkräutern bewachsen war und unkenntlich war als Abgrund. Auch er fiel herunter, aber er vergaß nicht, was er war im Leben, sondern brach sich nur das Bein. Die Eingeborenen nahmen ihn auf, heilten ihn mit ihrer fantastischen Medizin relativ schnell, jedenfalls so schnell, dass er bald gehen konnte. Und es kam dann bald zu einem Wiedersehen auf der Dorfstraße. Der Bruder ging spazieren, der also jetzt hatte noch was Bambus um das gebrochene Bein, aber konnte sich wieder gut bewegen. Und plötzlich sah er den König der Eingeborenen mit Federschmuck und anderer Kleidung. Hätte er Ethnologie studiert, so wäre das total faszinierend für ihn gewesen. Aber er war auch total schockiert. Bruder, sagte er, wie siehst du aus? Der König schaute ihn an und erkannte ihn nicht. Ging weiter. Nun, wie die Analogie weitergeht, fand der Bruder irgendwann einmal heraus, dass sein Königsbruder nur noch genau anderthalb Monate zu leben hatte, und er machte immer wieder Versuche, seinen Bruder aufmerksam zu machen und ihn dazu zu bewegen, doch aufzubrechen, an die Freiheit zu gehen, sein normales Leben zu beginnen. Er erzählte ihm von Erdbeeren mit Schlagsahne, die sein Lieblingsgericht waren. Ich glaube nicht Schlagsahne, aber Mangos, glaube ich, müssen es gewesen sein. Und den verschiedenen Präparationen erzählte ihn von seinem Sohn, seiner Tochter, seiner Frau, den Festen, die er früher gefeiert hatte. Und nach fing in dem König eine Art Erinnerung an, ein Strom von Erinnerung, der zunächst einmal unterbrochen wurde, aber dann beständiger floss, bis schließlich seine alte, sagen wir mal, Persönlichkeit in Anführungszeichen wiederhergestellt war. Und er schließlich, dann wollte er aber nicht in die Freiheit gehen. Erst als ihm von seinem unvermeidlichen Ende erzählt wurde, du wirst jetzt nur noch, in 2 Wochen hast du noch, dann wirst du im Kochtopf landen und zu einem Unsterblichkeitsfestessen zubereitet werden. Als er das hörte und nachprüfte bei einem treuen Diener, heißt es denn, raffte er sich durch und kletterte dann mit seinem Bruder auf abenteuerlichen Wegen aus dem Abgrund heraus und fing wieder sein bisheriges Leben an. So, in dieser Analogie kommt es auf verschiedene Elemente drauf an. Einem ursprünglichen Zustand, den dieser Mann hatte, bevor er fiel, dann einer falschen Identifizierung mit einer Rolle, dann auf eine große Anhaftung, die geschah. Er wollte König bleiben und sich nicht in eine andere oder vielleicht die alte oder ursprüngliche Situation zurückbegeben. Und dann einem Art Schockerlebnis. Er hörte, dass er nur noch kurz zu leben hatte und wachte dann auf aus seiner falschen Identifizierung und war bereit, an die Freiheit zu gehen, der natürlich eine innere Freiheit von seiner Rolle vorausgehen musste. Das ist eine Analogie, auf die ich in einer der Upanishaden stieß und die ich eigentlich gerne vorausschicken möchte, bevor ich ein bisschen in analytischere Themen hineingehe. Nach der vedischen Sicht sind wir alle so etwas wie dieser Mann. Wir haben einen ursprünglichen Zustand, der versucht wird zu erreichen durch das spirituelle Leben, wo wir unberührt sind von materiellen Einflüssen, von den 6 Feinden, die in unserem Geist lauern, nämlich große Anhaftung, Zorn, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, Zorn, der aus Frustration herausgewachsen ist, weil unsere Wünsche eben nicht erfüllt werden konnten, am gierigen Versuchen zu genießen, neidisch zu sein auf andere, bis das schließlich hingeht zur klassischen Verrücktheit. Nicht diese 6 Feinde, so heißt es, lauern immer im Geist eines Menschen, der nicht in seinem ursprünglichen spirituell vollendeten Zustand ist. Und so wie wir fallen von diesem Zustand ins materielle Bewusstsein, werden die zu dem einen oder anderen Grad aktiv. Ähnlich so wie jemand, der schwach ist, leicht von Bakterien, die im Körper sind, übernommen werden kann, wenn eine Immunschwäche da ist. Genauso ist es, wenn wir spirituell schwach sind, eine spirituelle Schwäche haben und im materiellen Bewusstsein verankert sind, so werden wir leicht von Anhaftung, von Frustration, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt worden sind, von Gier und von Verrücktheit und so weiter und so fort in Angriff genommen. Dieser Mann, der vom natürlichen Zustand fiel in den Abgrund, ist also ein Beispiel für uns, die wir von der spirituellen Ebene, von der Ebene unseres spirituellen Bewusstseins herunter auf die materielle Ebene fallen. Und das andere Element, was es mir sehr wichtig zu sein scheint in diesem Bild, ist, dass er dann eine falsche Identifizierung annahm, eine falsche Identität, die eigentlich nur Ursache seiner Amnesie oder seines Vergessens war. Ich kann mich selber deutlich daran erinnern, einmal in einer Intensivstation gelandet zu sein und als ich noch so unter starken Medikamenten dalag, wurde jemand eingeliefert, der überfallen wurde und der eine völlige Amnesie hatte. Man fand nur noch heraus, dass der ja deutsche Kleidung anhatte, aber sein Passport war nicht da. Man wusste nicht, ob er deutsch war oder nicht, und man musste ihm dann irgendwie eine neue Identität oder ein neues Gefühl geben, dass er irgendwie funktionieren konnte und seinen Körper wieder gebrauchen konnte. So ist es auch mit uns. Wenn wir unseren spirituell vollkommenen Zustand verlassen, gehen wir nach der vedischen Philosophie oder Psychologie in einen Zustand hinein, der auf der Ebene des falschen Egos, einer falschen Identifizierung beruht. Genau wie das funktioniert, wird so analysiert: dieser Körper und auch mein Gedankenfeld sind zwei Felder, in denen ich, die Seele, aktiv werde. Genauso wie ich in einem Feld Samen sehe und dann Früchte aus dem Felde ziehe, also Gemüse und vielleicht Tomaten sind Gemüse, Obst, so kann ich in meinem Körper und auch in meinem Geist Dinge tun, die mir dann bestimmte Früchte geben, eine bestimmte Ernte geben. Es gibt also die Seele, die im Tätigkeitsfeld, dem physischen Körper und dem Geist, dem materiellen Geist aktiv wird. Ich möchte euch hierzu gerne den Text aus der Bhagavad Gita vorlesen. 13, 6 bis. Die 5 großen Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, das falsche Ego, die Intelligenz, das Unmanifestierte, das ist die Seele, die 10 Sinne, der Geist, die 5 Sinnesobjekte, all dies wird zusammengenommen als das Tätigkeitsfeld bezeichnet. Nun, in diesem Tätigkeitsfeld kommen wir zu bestimmten Früchten genau und Ergebnissen, genauso wie ein Bauer, der sein Feld bewirtschaftet, zu bestimmten Ergebnissen kommt. Das heißt hier, hier wird dann von der Psychologie gesprochen, Verlangen, Hass, Glück, Leid und Überzeugung. All das entsteht auf dem Tätigkeitsfeld durch Wechselwirkung der Elemente. Also, das ist vielleicht für solche, die jetzt nicht jeden Tag Sankhya-Philosophie studieren, ein bisschen abstrakt. Ich will es jetzt ganz einfach machen. Genauso wie wenn ihr chemische Substanzen zusammenschüttet und dann kommt daraus ein Ergebnis, eine chemische Reaktion, so findet auch im Körper und im Geist verschiedene Reaktionen statt, je nachdem, wie ihr handelt. Ihr seid immer der Beobachter, genauso wie derjenige, der im Labor wirkt, der Beobachter bleibt. Nun sind es hier nicht chemische Substanzen, sondern materielle Energie, die einmal grobstofflich ist, Erde, Wasser, Feuer, Luft und so weiter, und dann feinstofflich, nämlich Ego, Intelligenz und der Geist. Ich möchte das voranstellen von meiner Betrachtung, um sehr deutlich den Punkt klar zu machen, dass es bei der vedischen Psychologie immer darum geht, dass es eine Seele gibt, ein Beobachter. Viele Meditationsprozesse, die es in den Vedas gibt, zielen darauf hin, demjenigen, der ein Problem hat, zu helfen, diese neutrale Position als Beobachter wieder einzunehmen. Die vedische Psychologie in ihrem, oder Psychotherapie arbeitet ganz gezielt auf dieses eine Phänomen hin. Die Distanz zu schaffen und in der festen Position, aus der festen Position, wo man auf seiner spirituellen Ebene verankert ist, neutral zu beobachten, was auf der körperlichen und auf der mentalen Ebene geschieht. In dem Augenblick, wo wir wieder im spirituellen Bewusstsein sind und von daher die materielle Ebene beobachten können, kann uns Leid und Glück nicht aus der Fassung bringen. So, ich möchte aber um jetzt und um die Ankündigung auf dem Plakat hieß, inwieweit kann uns vedische Psychologie helfen oder so ähnlich, möchte ich jetzt zunächst einmal euch ein bisschen diese drei wichtigen Elemente in der vedischen Psychologie vorstellen. Und ich werde es so machen, dass ich es anschreibe. Hier. Es gibt also den Atman, das ist die Seele, und die immer auf einer spirituellen Ebene ist und beobachtet, was sich auf der materiellen Ebene ereignet. Wenn wir auf diese materielle Ebene kommen, gibt es zunächst einmal ein Element, Ahankara. Ich hoffe, dass meine Handschrift gut ist. Das ist das falsche Ego. Es ist wichtig, das Wort falsch, obwohl ich es nicht ausgeschrieben habe, zu nehmen. Das Sanskrit bedeutet so viel Aham, ich. Das ist die erste Silbe und der zweite ist Kala, der Ich-Macher. Das falsche Ego produziert also Identifizierungen und somit nur falsche Egos. Falsche Ego produziert falsche Ego, das kann man nicht so sagen. Ihr wisst, was ich meine. Dann ist als darunter die Buddhi. Das ist so viel wie die
angekommen in mir, passiert in mir etwas Psychologisches. Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge an die Tafel gehen musste und aufschreiben musste. Das sind nach der vedischen Psychologie Sanskaras oder Eindrücke im Geist, die, wenn bestimmte typische Situationen wieder aufkommen, zum Vorschein kommen. Ähnlich so wie Luftblasen, die in einem Teich durch eine Blätterschicht bedeckt auf dem Boden ruhen. Und wenn man da so ein bisschen Wellen macht oder so, blubbert das hoch und riecht manchmal gar nicht schön. Buddhi und dann hier der Manas. Ganz, ganz wichtig. Das ist der Geist. So, ich werde jetzt versuchen zu erklären, was die einzelnen Funktionen dieser drei wichtigen Bereiche sind, sodass wir merken werden, wie wichtig das ist für ein Verständnis der Psychologie. Ich möchte mit den Funktionen des Manas anfangen, des Geistes. Der Geist ist ständig damit beschäftigt, zwei Dinge zu tun. Sankalpa, ist es gut, wenn ich die, soll ich die Sanskrit-Begriffe nehmen oder... Ja, dann hat man es richtig authentisch. Sankalpa. Sankalpa heißt annehmen. Annehmen. Und dann Vikalpa. Das heißt ablehnen. Das Element des Manas oder der Geist nimmt immer Dinge an. Zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass manche von euch sagen, oh, Sachinanda Swami spricht heute, er ist zumindest bemüht, dieses schwierige Thema zu vermitteln. Gut, andere kann ich sagen, die nehmen das ab, oh, Sachinanda Swami spricht nicht mal richtig deutsche Grammatik. Passiert in unserem Geist immer annehmen und ablehnen. Bitte versucht einmal in eurem Leben das für euch rauszufinden. Wenn ihr über eine Straße geht und ihr seht zum Beispiel Menschen dort gehen, sofort denkt man, ach, der ist aber interessant und der ist aber nichts für mich. Oder wenn man Musik hört, ja, klingt ganz gut oder klingt total faschistoid, diese Musik. Es gibt ständig solche Sachen, die immer in unserem Geist stattfinden. Besonders intensiv ist das, wenn wir mit Menschen umgehen, denen wir nicht ihren eigenen psychologischen Raum gewähren können, sondern sie sofort verurteilen und kategorisieren. Das passiert also im Geist. Die Intelligenz hat folgende Funktionen. Zunächst einmal Unterscheidungsvermögen. Unterscheiden. Ich kriege das unmöglich hier hin, aber... Ich nehme zum Beispiel durch meine Sinne etwas wahr, wenn ich aber keine Intelligenz habe, werde ich die Eindrücke, die in meinem Manas, in meinem Geist auftreten und die ich vielleicht annehme oder... ich werde sie nicht richtig unterscheiden können. Kennt ihr zum Beispiel die Situation, dass ihr einen Menschen seht, den ihr vielleicht wiedererkennt und dann sagt ihr, nicht sagen, wie du heißt, nicht sagen, wie du heißt. Nicht? Kennt ihr diese Situation? Und plötzlich setzt da ein Erkennen ein, wo das Gesicht sieht, wird dann sofort in eine Art Kategorie eingetan, ja, Frankfurt, da habe ich den gesehen und das war doch im Batschkap und ja, Rainer. Nicht? Das ist eine Funktion der Intelligenz, das Unterscheiden von verschiedenen Eindrücken, die gespeichert sind und das Benennen dann. Als nächste Funktion ist Zweifel. Nicht, dass wir etwas hören und Zweifel anwenden. Ja, ist das richtig? Ist das falsch? Ist das, kann man das so sehen? Und dann kommt Entscheidung. das Entscheidungsfinden entscheiden. Dazu muss ich sagen, dass hier gesagt wird, richtig und falsche Entscheidung, das ist eine Funktion der Intelligenz. Und Ahamkara ist die Identifikation. Ich muss persönlich mal etwas sagen zu diesem Thema.
Mich hat einer mal so aus heiterem Himmel Versager genannt. Und ich war total froh. Ich habe mir nämlich angeschaut, wer das sagt. Es war mein Onkel, der Manager, der einen großen Autokonzern managt, mit dem ich sprach über materielles Leben und spirituelles Leben, und der dann ein wenig, herzlich willkommen, der ein wenig irritiert wurde und mich dann ein Versager nannte. Und da meine Identifizierung nicht mit einem erfolgreichen Menschen dieser Welt mehr war, war ich froh. Gesagt, danke für das Kompliment. Ich hätte mich sehr gestört, wenn du mich als anders bezeichnet hättest aus deiner jetzigen Sicht. Das mit der Identifizierung ist so etwas wie ein Knoten, so wird es beschrieben in der vedischen Literatur. Der Knoten verbindet zwei Dinge miteinander. Oder, ja, könnte man jetzt mal so sagen. Genauso verbindet das Ahankara die Seele mit eben einer bestimmten Rolle. Und wenn dieser Knoten nicht da ist, wenn die Seele ohne diese Rolle existiert, dann macht es einem nichts mehr aus, geschmäht zu werden oder beleidigt zu werden. Man kann es zum Teil als ein großes Kompliment dann betrachten. Nicht? Ahankara ist ein Knoten im Herzen und der bindet uns. Also wenn wir, ich habe hier gesagt Identifizierung, aber oder Identifikation, ich könnte auch sagen Bindung, dann hatten wir die Funktion dieser einzelnen Bestandteile nach der Gita klar. So, ich möchte euch, bevor ich jetzt ein bisschen mehr in die Gita reingehe, also ein paar Verse euch vorlese, um bestimmte Punkte zu illustrieren, noch einmal diese Funktion klar machen anhand eines einfachen Beispieles. Gehen wir einfach mal aus, es ist Sommer, davon aus, es ist Sommer, und ihr hört auf dem, ihr seid in diesem Raum, es ist schwitzig und das Thema ist langweilig, aber man muss dabei sein, um den Schein zu kriegen. Und es bimmelt jetzt also der Eismann da draußen auf dem Campus. Gibt's das bei euch in Göttingen, den Eismann? Pling, plang, pling, der Eismann ist da. Nicht? Und so, was passiert jetzt im psychologischen Apparat nach den Vedas? Durch die Sinne werdet ihr in eurem Geist, in den Manas, informiert, der Eismann ist da. Die Intelligenz, der Geist sagt sofort annehmen, Eisschlecken, das ist jetzt die Situation, die am relevantesten ist in meinem Leben. Die Intelligenz sagt aber vielleicht, sie nimmt diese Information und verarbeitet sie und sagt, dieses Eis von dem Typen da drunten ist mit Chemie gemacht und ich lebe gesundheitsbewusst, nachdem ich das Gesundheitsseminar oder den Gesundheitskongress gestern besucht habe. Und sie sagt Nein dazu. Dieses Annehmen und dann unterscheiden ist das gut, ist das richtig, ist das falsch, ist das... Dieses genaue Aussortieren, dieses Zweifel anmelden und dieses Entscheidungstreffen von der Ebene der Intelligenz, all dieses funktioniert auf der gleichen Grundlage des Ahankaras, nämlich ich bin ein Freudensucher. Ich bin ein Student, der wahnsinnig schwitzt und in der Hitze dieses unmöglichen Betonbaus umkommt. Ich werde jetzt Freude suchen. Also das ist, ich habe es jetzt, glaube ich, so einfach und so klar gemacht, dass mir schon fast die Wiederholung oder die Versimplifizierung vorgeworfen werden kann. So, in diesem Beispiel sehen wir eine Hierarchie, die in der Bhagavad Gita sehr interessant ausgedrückt wird. Indriyani paranyahur indriyebhya parangmana manasastu parabudhir yobodhe paratastu saha. Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie übergeordnet. Zum Beispiel, ich kann mit der Hand dieses leblose Glas nehmen. Der Geist steht über den Sinn, die Intelligenz steht über dem Geist und sie, die Seele, steht sogar noch über der Intelligenz. Dieser Text ist deswegen wichtig, weil ein Mensch, der mit vedischer Psychologie bekannt ist, eine Intention hat. Er möchte sich auf eine Reise begeben, eine Reise, wobei er den Geist, das Ego und auch die Intelligenz einsetzen möchte, um an sein Ziel zu kommen. Wir müssen dazu uns deswegen unser Instrumentarium kennen, das, was wir an der Psychologie haben, um es einzusetzen in unserem Nutzen. In der Katha Upanishad heißt es, Atmanam Ratinam Vidi Shariram Ratam Evacha Butim tu saratim vidi mana pragraham evacha. Ich muss jetzt nochmal sagen, meine Zuhörer vorbereiten. Ich werde jetzt völlig mein Gesprächstempo und die Inhalte, die ich benutze, verändern. Wer also noch folgen möchte, muss sich jetzt anstellen. Das andere war sehr, sehr einfach zum Eingewöhnen. Jetzt möchte ich ganz aus der vedischen Schrift definieren, nachdem wir die Begriffe klargestellt haben. Das Individuum oder die Seele ist der Reisende im Wagen des materiellen Körpers und die Intelligenz ist der Fahrer. Der Geist ist der Zügel und die Sinne sind die Pferde. Auf diese Weise ist das Selbst in Gemeinschaft mit dem Geist und den Sinnen, entweder der Genießende oder der Leidende. So wird es von den großen Denkern beschrieben. Nicht? Mein Körper, eine Kutsche, meine Sinne, Pferde, die sie ziehen, ich sehe die fünf Sinnesobjekte, ich nehme sie wahr, Klang, Form, Geruch, Berührung, also was ich so taste, und Geschmack, danke. Meine Sinne, wenn sie werden gezügelt durch den Geist, wenn sie jedoch, wie es im materiellen Leben sehr oft der Fall ist, nicht gezügelt werden und wild geworden sind, dann passieren große Dilemmas in meinem Leben. Ich weiß einmal, vor längerer Zeit hatte ich Vorträge in Wien zur Absicht geschleudert, weil die Pferde wild geworden waren. Auf dem Spinnacker saß der Kutscher, der also überhaupt keine Kontrolle mehr hatte und nur noch Hü-Hot oder Hü-Stopp sagte. Und dann ganz angsterfüllt der Passagier da drauf. Die Züge flappten durch die Luft und peitschten Touristen in das Hinterteil. Es war also ein wie für ein absurdes Kino geeignete Szene. Das ist, was der normale Mensch im materiellen Leben so hat. Seine Sinne und sein Geist und seine Intelligenz haben sehr oft die Kontrolle verloren und er begibt sich Zielen entgegen, die rein materieller Art sind, weil er so wahnsinnig angezogen ist zu materialistischen Freuden. Er ist ein Diener von seinem Haus, in das er sich hinlegen will, ein Diener für das Auto, er ist ganz und gar begeistert von der Sexualität und auch frustriert, weil er ihr einen Platz zumisst, der nun wirklich überbetont ist. Und so wird der moderne Mensch, der nichts weiß von seinem Locus Standi auf der spirituellen Ebene, von den Sinnen gezogen, die aber, sagen wir einmal, die Intelligenz und den Geist ganz und gar in ihren Dienst gezogen hat. Die Hierarchie ist also deswegen wichtig, um zu zeigen, es geht um die Seele, das Selbst, was an der höheren Stelle steht. Es geht darum, dass Intelligenz, Geist und Sinne uns wieder dazu verhelfen, auf diese spirituelle Ebene zu kommen. Denn solange die Seele in einer materiellen Umgebung ist, die ihr nicht Ekstase und nicht spirituelle Glückseligkeit geben kann, nämlich, sondern nur das Agitieren der äußeren Sinne, wird die Seele zu kurz kommen und unerfüllt sein. Gestern war ich eingeladen zu einem Kongress und wollte ich noch sagen, Gesundheit in der materiellen Welt gibt es eigentlich nicht. Denn die materielle Welt ist ein Ort, wo Geburt, Alter, Krankheit und Tod ganz natürlich sind. Den kann man nicht entrinnen. So, wenn die Seele ihr spirituelles Umfeld verlässt und in die materielle Welt kommt, wird sie aufgrund ihrer falschen Identifizierung mit dem Körper, mit dem sterblichen Körper, mit Geburt, Alter, Krankheit und Tod in Kontakt kommen. Nicht? Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist so wie ein Fisch, der aus dem Wasser fällt und dann in der Landatmosphäre anfängt zu leiden. Man könnte, da habe ich mal ein Schauspiel gesehen in einem absurden Theater, man könnte dem Fisch jetzt einen Zigarettenstummel in den Mund tun und ihn unglaublich ankleiden und ihm Dr. Fisch nennen, diplomierter Meeresbiologe, aber das wird dem nichts nützen. Wir wollen sozusagen wissen, was die vedische Psychologie sagt über Geist, Intelligenz und Ego, um sie richtig einzusetzen, wie eben ein Kutscher, der die Intelligenz darstellt, den Geist benutzt, um seine Sinne zu benutzen zu seinem eigentlichen Fortschritt im Leben. Ein Mensch, der das kann, wird von den Denkern als ein Weiser bezeichnet. So. Nun, das Allerwichtigste in jedem Yoga, ich bin ein Bhakti-Yogi, es gibt aber noch andere Yoga-Arten, ist die Kontrolle des allerwichtigsten Elementes von diesen dreien. Wir können sehr schwierig die Identifizierung verändern, solange wir keine Selbstverwirklichung haben. Solange werden wir noch verschiedenen Rollenmodellen des falschen Egos gehorchen müssen. Es ist sehr schwierig, unsere Intelligenz zu gebrauchen, aber wir können anfangen mit dem Geist. Gestern habt ihr gesehen, eine ganz einfache Methode, an den Geist zu kommen, durchs Atmen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir hier eine Atemübung machen würden, für kurze Zeit, wie unser Geist total ruhig werden würde. Pranayama tun. Vielleicht sollte ich euch einmal eine einfache Pranayama-Übung zeigen und dann könnt ihr gleich rausfinden, ob das Einfluss auf euren Geist hat. Wollen wir mal? Ja? Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen und wir müssen die Fenster durchlüften. Also, Ich fürchte, wenn wir jetzt alle nach unten gehen, das reicht, wenn wir die Fenster aufmachen. Ja, genau, den Wechselstrom aus. Ich möchte euch, es geht mir hier um zu zeigen, wie einfach es ist, Zugriff auf den Geist zu nehmen, den Geist zu kontrollieren und so anzusetzen mit der Praxis der vedischen Psychologie. Sofort. Nein, das ist durchaus richtig und gewünscht, ich habe es nur so. Ich werde euch die tiefe Yogi-Atmung beibringen. Was wir tun ist, wir stellen uns hin, wobei wir die Füße so machen wie die Schulter ungefähr, die äußeren Kanten der Schulterblätter. Und ich muss es jetzt erstmal theoretisch erklären. Wir atmen ein in den Bauch, den wir dann so ein bisschen wölben. Ja, also wir kommen so raus. Dann atmen wir weiter in den Brustkorb ein. Das ist alles ein Atemzug, den ich euch jetzt schildere. Ich muss es erst in der Theorie machen und dann in den oberen Brustkorb, hier ungefähr. Wir atmen, wir stellen uns dabei vor, dass der Atem wie ein Strom in uns eindringt und den zunächst einmal im Bauch aufgenommen wird. Der Bauch wird sich wölben nach vorne. Dann stellen wir uns vor, dass wir in unserem Körper sind und so den Brustkorb da unten, hier an den unteren Rippen, ich bin nicht vor der Medizin, hier so, nicht so, und dann hier. Und dann halten wir den Atem ein bisschen an und atmen wieder aus, indem wir hier anfangen, im Bauch, in den Rippen und hier oben. Wir werden das dann zusammendrücken. Ich möchte jetzt einmal, bevor ich euch anleite, es selber zu tun, das einmal vormachen. Ich denke, dass ich mich schräg hinstellen werde. Am besten, tut mir leid, also ich werde zivil bleiben. Also am besten, oh, ich habe heute gut gegessen, kann man das nicht so sehen. Ich werde also jetzt hier einatmen in den Bauch, in die Rücken und in den Brustkorb, nicht übertreiben und dann wieder so ausatmen. Und das werden wir jetzt alle zusammen machen. Bloß nicht übertreiben. Ich kann für, weil ich das so lange schon mache, für mehrere, ich habe es nicht angefangen, für eine Minute und noch länger einatmen, aber atmet so, dass ihr bequem voll werdet. Und am besten, man macht die Augen zu, weil man muss sich konzentrieren. Wir kennen so sehr unsere Außenwelt, die können wir schnell analysieren, aber unsere Innenwelt, das geht ein bisschen schwieriger, weil wir so nach außen uns verlagert haben. Ich würde jetzt sagen, lasst uns jetzt, ich werde euch anleiten. Ja? Bitte schließt die Augen. Denkt daran, dass die Luft Prana ist, Energie, ähnlich so wie Wasser. Die Luft die wichtigste Energie ist, dass wir sie mehr brauchen als Wasser. Wir können ohne Luft nicht für eine Sekunde, also für eine Minute existieren, im Normalfall. Diese Luft ist das wertvollste Geschenk, was uns als menschliche Organismen gegeben worden ist. Und wir atmen jetzt das ein, indem wir darüber nachdenken, dass es in uns hineinkommt wie eine Woge. Also wir atmen jetzt. Wir halten ein bisschen an und atmen dann aus, indem wir zuerst vom Bauch kommen und dann wieder nach oben gehen. Und ich glaube, ab jetzt muss ich euch alleine lassen, weil jeder seinen eigenen Atemrhythmus finden macht. Atmet immer wieder ein, immer wieder aus. Vergesst die Form um euch, die Menschen um euch, eure Alltagssorgen. Seht einfach nur den Strom von Prana oder Luft, der euch nährt. Seht, was passiert. Jetzt könnt ihr anfangen, darüber zu denken, wie ihr selber Teile Gottes, während ihr weiteratmet, bitte weiteratmen, während ihr selber Teile Gottes seid. Aus dieser spirituellen Position heraus, von nicht materieller Natur zu sein, könnt ihr in unser Leben schauen. Ihr seid Teile eines Feuers wie Funken. Eure Beschaffenheit ist spirituell, ewig, voller Ananda, Glückseligkeit und voller Wissen, was ihr euch nicht aneignen müsst. Und ihr nehmt einfach in eurem materiellen Leben bestimmte Rollen teil und beobachtet diese Rollen. Vielleicht seid ihr Studenten und müsst Scheine machen oder Geliebte, die Aufmerksamkeit von Menschen brauchen. So weiter, was immer für Rollen ihr spielt. Und während man dann weiteratmet, kann man das so lange machen, wie man will, oder, und wie ich es jetzt vorschlagen würde, so langsam wieder in diesen Saal hineinkommen. Gut, ich würde sagen, also aus Zeitgründen, wir hören hier mal auf und machen das Fenster wieder zu. War es für euch schwierig, dieses in den Bauch, in die Rippen und in die Brust zu atmen, oder habt ihr es hingekriegt, ohne euch total zu verstricken? Ging es? Ja? Ich weiß jetzt nicht, habt ihr auch Erfahrung von Ruhe machen können, oder ist der Geist ins Toben gekommen? Also zumindest kein begeistertes. Ich war so ruhig wie noch nie.
Es ist normal, dass man dabei gähnen muss.
Das kann kommen. Das kann durchaus kommen. Ja, weil sich damit eine Entspannung einfindet. Aber das ist nicht unbedingt normal. Ich würde sagen, ich bin jetzt so ein bisschen in der heiklen Situation. Hat es funktioniert oder nicht, ist für mich natürlich jetzt die Frage. Ihr schweigt.
Ja, es hat
gut. Du hast uns gehört. Ich würde vorschlagen, dass das, ich denke, das ist so etwas Einfaches, was jeder kennt. Ich weiß immer, wenn ich agitiert war in meinem Leben, bevor ich das spirituelle Leben anfing, ging ich an Fenster und atmete tief durch. Ich glaube, das kennt jeder von uns bereits. So, wenn man das mit dieser Yoga, tiefen Yoga-Übung, die noch physiologische Wirksamkeit hat und eben auch auf den Geist mehr wirkt als das einfache Ein- und Ausmachen, ist ein bisschen verstärkt. Wenn man damit ein bisschen umgehen kann, ist es gut. Ich mache es immer so, wenn ich zum Beispiel schweige während des Tages, wenn ich Leuten zuhöre, was auch vorkommt, dann atme ich so, werde sehr ruhig und so weiter und so fort und meditiere dann natürlich über spirituelle Texte, die mir zusagen und die ich kann und finde somit einen Weg, einen Pfad, der mich in eine andere Dimension und in ein anderes Bewusstsein hineingibt, wo ich dann eine Distanz habe. Bisschen gelöster bin. So, der Geist, das war unser ganzer Punkt, dies ist nicht das Hauptmittel des Bhakti-Yogas, also ich habe es nur mal gemacht, um eben, ja, vielleicht meiner Vorlesung eine kleine Pause zu geben und euch auch mal was tun zu lassen. Das ist nicht das Hauptmittel des Bhakti-Yogas. Ich wollte nur sagen, auf den Geist ist es relativ einfach, sofort zu ihm einen Zugang zu finden. Dieser Geist nun, um diesen Geist geht es bei der Yoga-Übung primär. Denn der Geist bestimmt unser Dasein. Je nachdem, wie ich in meinem Geist gepolt bin, was ich für Gedanken habe, ist mein ganzer Zustand, mein ganzes Leben geformt. Ich hatte gestern euch die Geschichte erzählt von dem Pilger, der glaubte, eine Kaulquappe verschluckt zu haben und deswegen Herzrhythmusstörung bekam. Das war genau sein Leid. Und dann dahin siechte, bis er noch gerade eben gerettet werden kann. Ich möchte euch andere Beispiele dafür geben, wie der Geist unser Dasein bestimmt. Ich hatte das eine überwältigende Erfahrung davon gemacht, als ich eine Vorlesung einmal gegeben hatte in Köln in einem Pullman Hotel. Und während der Vorlesung störten zwei Leute hinten in den hinteren Teil des Raumes. Fürchterlich. Nun, das war eine Vorlesung, wo ich mich total freute, wo ich als Mönch, also ich hatte gedacht, das ist solch ein Nektarthema. Das ist so, das müssen die Leute hören, die sind gekommen, die wollen was Anständiges hören. Ich war so richtig drin in meinem Element und dann redet nieder die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt. Manchmal kann man dann sagen, warum geht ihr nicht in einen anderen Teil der Vorlesung, also in einen anderen Teil des Hauses und da könnt ihr ungestört euch unterhalten. Ich kann hier ungestört, wir können diese Vorlesung ungestört machen. Es ging nicht, weil so ein liberales Publikum war, so ein künstlerisch Kunstpublikum, so Boys und so, nicht? Dass ich das tolerieren musste und auch gestört wurde, ehrlich gesagt. So am Ende der Vorlesung ging ich dann raus und da kam plötzlich der Mann zu mir und ich dachte so richtig in der Schwäche des Fleisches und des Geistes, wenn der jetzt irgendwas Blödes noch sagt, dann wird er was hören von einem Mönch auf der entsagten Stufe des Lebens, was er seinen Lebtag nicht vergessen kann. So dachte ich. Also mein Zustand war totale Agitierung. So, er kam dann und fing dann an, oh, die Vorlesung war so gut und so bereichernd und vor allen Dingen so persönlich. Ich habe meinen Freund mitgebracht, der das erste Mal sich mit spiritueller Thematik befasst hat. Und dieser Freund hat auch gesagt, er hat alles verstehen können, trotz meiner lausigen Übersetzung. Der hatte die ganze Zeit ins Nordirische übersetzt oder ins Englische oder ich weiß nicht mehr. Und wie ich dieses andere Paradigma hatte, dachte ich, ach, fantastisch, endlich findet einer meine komischen Vorlesungen mal gut. Und war sofort angenehm erfreut und dachte, ja, also, und so. Die gleiche Situation, aber ein anderer Inhalt im Geist hat mich völlig anders reagieren lassen. Wir schaffen uns immer wieder in unserem Denken unsere eigene Wirklichkeit, die manchmal sehr, sehr relativ ist und sich nicht halten lässt mit dem objektiven Dasein. So, in der Bhagavad Gita heißt es, dass dein Denken deinen Zustand oder deinen Seinszustand ist das Wort, was wir in Deutsch gebraucht haben, aber das gibt's noch nicht in Deutsch. Also dein Befinden beurteilt. Deswegen sollte man den Geist unbedingt lernen zu kontrollieren und ihn von unheilsamen Denkmustern einfach ablenken oder wegbringen und auf andere Ebenen bringen. Es heißt hier in der Bhagavad Gita, Bandurat Mat manastasya jenat maivat manajita anatmanas tushatrutve yatetat maivashatruvat. Für den, der den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Und weiter: Für den Menschen ist der Geist sowohl die Ursache von Knechtschaft als auch die Ursache von Befreiung. Der in Sinnesobjekte vertiefte Geist, also in die äußere Welt vertiefte Geist, ist die Ursache von Knechtschaft. Warum? Weil man durch Betrachten der Sinnesobjekte Anhaftung und starke Bindungen entwickelt. Man wird gezogen über den Tisch der Neutralität des Beobachters und ist plötzlich der Involvierte, der Glück und Leid erfährt, die Dualitäten des materiellen Daseins. Und deren Sinnesobjekte vertiefte Geist ist die Ursache von Knechtschaft und der von den Sinnesobjekten losgelöste Geist ist die Ursache von Befreiung. Es heißt in Text 7 dieses sechsten Kapitels, das ist das Kapitel, was ich über Yoga und auch sehr über Psychologie Gedanken macht, für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht. Das ist Gott, der im Herzen gegenwärtig ist. Denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, also verschiedene Dualitätspaare, Ehre und Schmach, das ist schon ein bisschen schlimmer, alle das Gleiche. Nicht solch ein Mensch macht keine Unterscheidung mehr auf der materiellen Ebene. Er sieht nicht gut und schlecht, sondern nur materielle Erfahrungen, die durch die Sinne in das Auffangbecken des Geistes kommen und zu denen wir durch die wir agitiert oder angezogen oder abgestoßen werden können, wenn wir sie so ernst nehmen. Das heißt, er sieht alles, ob Kiesel, Steine oder Gold, als gleich an. Das ist die Anfangsstufe von jemandem, der Ausgeglichenheit hat und der den Geist unter Kontrolle hat und ihn nicht mehr diesem Magnetismus der Dualität verfallen lässt. Aber es geht noch weiter. Ich glaube, einige von euch haben diesen Zustand manchmal, dass sie einfach sagen, mir ist das jetzt gleichgültig, ob ich einen VW fahre oder einen Mercedes. Viel Geld brauche ich auch nicht. Money can't buy me happiness. Tönt ja schon aus allen Lautsprechern heraus. Nicht? Aber diese Neutralität geht noch weiter. Als noch weiter fortgeschritten gilt derjenige, der aufrichtige Gönner, zugeneigte Wohltäter, Neutralgesinnte, na, zu denen kann man noch gleich sein, aber dann Neider und Feinde, alle mit gleicher Geisteshaltung sieht. Solch ein Mensch sieht nicht mehr, ist nicht mehr gestört durch einen Angreifer, einen, der uns vielleicht sogar von Böses will, sondern er versteht, der handelt unter dem Einfluss der materiellen Energie, der handelt unter dem Einfluss von Neid vielleicht und so weiter und so fort. Und er sieht das an als Data, nicht materielles Data, was miteinander, er sieht das, die materielle Welt als ein als ein Tätigkeitsfeld, wo viele bedingte Seelen in Illusion verschiedene Gebräue von Glück und Leid machen. So, der Geist nun ist deswegen so wichtig zu kontrollieren, weil im eigentlichen Examen unseres Lebens der Geist es ist, der bestimmt, wohin wir als nächstes gehen. Ihr als Studenten bereitet euch vor auf Examen, vergisst doch bitte nicht nach das spirituelle Examen, nämlich euren Tod. Wir haben eine begrenzte Zeit zu leben nach der Philosophie der Gita und wir müssen es lernen, in dieser Zeit unseren Geist zu kontrollieren. Der achten Kapitel heißt es, was auch immer der Daseinszustand ist, an dem man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, diesen Zustand wird man ohne Zweifel im nächsten Leben erreichen. Zur Zeit, sagen wir mal, des Todes habt ihr bestimmte mentale Bilder und ihr werdet dann entsprechend dieser Bilder einen neuen physischen Körper eingehen. Yogis, die auf einer sehr hohen Stufe sind, können so schon während dieses Lebens von Körper zu Körper reisen. Die projizieren sich zum Beispiel in den Körper eines da habe ich jetzt was ganz Wildes gehört von einem Freund, der das erlebt hat in Indien. Da war ein toter Körper Und plötzlich fängt er an zu leben und zu gehen. Und mein Freund war also mit der Familie bekannt und wurde herbeigeholt, eben als Mönch. Und er sagte, mein Freund sagt, setz dich mal jetzt hin und erzähl uns, wer bist du? Und dann sagte eine andere Stimme, ich bin ein Yogi, ich wollte nur das mal ausprobieren, ob das funktioniert, ich gehe jetzt weiter. Und dann fiel er hin und plumps, war er weg. Gibt's dokumentiert von Ian Stevenson zum Beispiel, hat darüber publiziert, ein Psychologe. Nicht? Was da passiert ist, die nehmen ein mentales Bild auf und reisen dann in dieses Bild hinein. So zur Zeit des Todes passiert das weniger dramatisch, aber doch ist es eigentlich auch sehr dramatisch. Nicht? Die Seele geht und entsprechend dieser mentalen Bilder kommt sie dann und das Bewusstsein der Eltern, die dann sexuell verkehren, zieht sie ein und schlüpft auf dieser, zunächst einmal in diese subtile Wirklichkeit ein und dann kommt es mit dem Samen in den Mutterleib, in das Lebewesen. Also seht ihr, so wichtig ist es, den Geist zu restaurieren und ein bisschen mentale Hygiene herzustellen, sodass wir nicht von Gier, von Anhaftung, von Frustration und Zorn kontrolliert werden in unserem Dasein. Nun, Arjuna, der praktisch der Hörer der Bhagavad Gita ist, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das so vermittelt bekommen habt in diesen Vorlesungen. Arjuna hat große Schwierigkeiten, als Krishna ihm den Vorgang der Geistes- und Sinneskontrolle im 6. Kapitel erklärt. Er hat Riesenschwierigkeiten, weil er auf eine Schwierigkeit hindeutet, die für, glaube ich, für jeden von uns eine tägliche Realität darstellt. Er sagt, O Madhusudan, das Yoga-System, das du zusammengefasst hast, erscheint mir undurchführbar und unerträglich. Denn der Geist ist ruhelos und unstet. Und dann gibt er, der sich gut auskennt in vedischer Psychologie, 4 Symptome für den Geist. Er sagt, Chanchala hi mana krishna pramati balavatridam tasyaham nigraham manye vayor iva zu Duschkaram. Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, O Krishna. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Ich möchte gerne mit euch einen Versuch unternehmen. Ich werde euch eine Denkaufgabe geben, die ihr in einer Minute lösen müsst, wenn ihr wollt. Ich werde die Denkaufgabe sagen, dann einen studentischen Klaps auf den Tisch machen und dann nach einer Minute das Signal wiederholen, was bedeutet, dass unsere Meditation zum Ende ist. Denkt jetzt einmal nicht, ich will es doch mal sagen, denkt jetzt einmal nicht an diese rote Kette. Wehe, ihr denkt an die rote Kette, dann kriegt ihr keinen Schein. I'm sorry. I'm very sorry. Es ist einfach so blöd, dass ich hier aufhöre. Ne? An was habt ihr gedacht? An die rote Kette, natürlich. Denn der Geist ist flackerhaft, stürmisch, widerspenstig und sehr stark. Und ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Diese vier Eigenschaften werden genau beschrieben. Chanchala heißt, der Geist ist flackerhaft. Er wandelt immer, er flackert immer auf und ab. Der Geist hat ein ständiges Gebrabbel, eine ständige monotone Äußerung. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, der gefällt mir nicht. Oh, jetzt noch die Prüfung. Oh, und ob mich Maria noch liebt. Und oh, der andere ist viel schöner als ich. Mensch, diese Idioten mit ihren Atomreaktoren, können die denn nicht verstehen? Und Helmut Kohl, was sagt denn der Typ dazu? Und so weiter und so. Ständig hat er so seine Radio-Rundfunksymphonie der Trivialitäten für uns bereit. Er ist flackerhaft wie der Wind. Habt ihr schon mal versucht, euch einem Wind entgegenzustellen? Hier kommt keiner durch. Es geht nicht. Pramati. Der Geist will die Intelligenz kontrollieren. Wir hatten das Beispiel gegeben von den Pferden, die wild geworden sind. So will auch der Geist die Kontrolle der Intelligenz übernehmen. Man isst zu viel, man tut einfach Sachen, die der eigenen Intelligenz widersprechen. Balavat, er ist stark, wie eine Krankheit, die im Körper sitzt und durch keine Medizin mehr geregelt werden kann. Vielleicht kennt ihr das, ich habe gehört, Studenten kriegen sehr oft diese Grippen im Winter, die einfach nicht aufhören wollen. Den ganzen Winter schnieft und schnupft man dahin. Stark, fortgeschrittene, wie eine fortgeschrittene Krankheit, die über die Medizin triumphiert. Und Dridam, widerspenstig. Die Intelligenz wird normalerweise mit einer Nadel verglichen, die scharf analysieren kann und komplexe Themen durchdringen kann. Aber wenn es darum geht, den eigenen Geist zu kontrollieren, ist die Intelligenz wie eine Nadel, die auf Eisen stößt und nicht durchkommt. Deswegen sagt Arjuna zu Krishna, ich komme damit nicht klar. Was gibt der Krishna als Lösung, als psychologische Lösung? Er sagt erst einmal, für einen Menschen mit ungezügeltem Geist ist Selbstverwirklichung ein schwieriges Unterfangen. Demjenigen aber, dessen Geist beherrscht ist und der sich mit geeigneten Mitteln bemüht, ist der Erfolg sicher. Und dann sagt er, was diese geeigneten Mittel sind. O starkarmiger Sohn Kuntis, also er ermutigt ihn und sagt, du hast doch Kraft. Ich werde dich jedoch erst als voller Kraft akzeptieren, wenn du deinen Geist beherrschst. Einfach nur ein großer Krieger zu sein, das ist keine wirklich ernstzunehmende Kraft. Deswegen sagt Krishna hier, o starkarmiger Sohn Kuntis, bester der Starken, nicht so in dem Stil, den etwas motivierenden, vielleicht mit einer Ironie geschwängerten Unterton. Es ist sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln, aber durch geeignete Übung und durch Loslösung ist es möglich. Zunächst einmal, die Medizin, die wir nehmen können, um unsere Psychologie, unsere psychologischen Dinge da in Ordnung zu kriegen, ist Loslösung. Wir müssen es lernen, Loslösung zu üben. Das ist die Medizin. Wisst ihr, wie man Affen fängt? Man tut einen Kürbis aushöhlen, eine gebratene Banane da reingeben, den Kürbis festketten an einen Baum und dann kommt der Affe und tut schon mit seiner Hand durch die schmale Öffnung kommen und nimmt sich die Banane. Aber zwischen ist seine Hand zur Faust geworden und er kriegt sie nicht mehr aus dem Kürbis rausgezogen. Loslösung hieße die Lösung. Aber geht nicht rein. Der Geist ist zu stark. Er ist zu sehr gebunden an die Sinne. Da ist keine Intelligenz da in dem Augenblick. So Loslösung ist, ist möglich durch die richtige Übung. Die richtige Übung, und damit komme ich zum Ende, heißt Abhyasena in Sanskrit, durch Praxis. In der Gita wird eine einfache Übung gegeben, dass man den Geist spiritualisiert durch Meditation über Krishna. Die Philosophie und auch die Psychologie der Bhagavad Gita ist eine gottesbewusste Psychologie. Die Lösung ist, dass der Geist aus dem materiellen Bewusstsein und dem materiellen Umfeld mit Krishna verbunden wird und dann erhellt wird durch die Strahlen des Wissens, die von der Persönlichkeit Gottes ausgehen. Wie man über Krishna meditieren kann, wird sehr schön gesagt in der Bhagavad Gita, und ich möchte mit diesem schönen Vers meine Ausführungen beenden, ohne diese Sachen zu vergessen. Ja, da komme ich dann gleich nochmal hin. Aber ich werde sonst einfach zu, es wird sonst zu lang. Ich habe noch so viele andere Sachen. Aber wir wollen hier mit der spirituellen Psychologie enden. Kavim Puranam Manusha Shitaram Anoraniyangsam Anusmaretya Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Vanam Tamasa Parastat. So schön der Ende, das Ende, aber da komme ich gleich zu. Man sollte über die höchste Person als denjenigen meditieren, der alles weiß, der der Älteste ist, der Meister und Beherrscher von allem, der kleiner als das Kleinste ist, jenseits aller materiellen Vorstellungen und völlig unbegreiflich, und der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne und er ist transzendental, jenseits der materiellen Natur. Nun, den Geist auf Krishna zu richten, kann man am besten, indem man ihn darauf richtet, wie er am leichtesten zugänglich ist. Ein deutscher Psychologe sogar sagte einmal, die Frage ist nicht, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott. Die Frage ist, ob er zugänglich ist. Fand ich ganz gut gesagt. So, in der spirituellen Psychologie der Vedas gibt es Zugänge oder Pfade, die anfangen mit dem Hare Krishna Mahamantra, dass Krishna gegenwärtig ist in Form von Klang. Krishna ist auch gegenwärtig in der Natur. So kann man über bestimmte Aspekte in der Natur meditieren und so dadurch einen Pfad zu Krishna finden. Die Natur wird sich öffnen, wie in den sprichwörtlichen Märchenbildern, wo plötzlich Felsen beiseite rückten. Das sieht man immer. Ich habe in Björns Literatur so ein bisschen das immer wieder das Bild gesehen, dass so Simsalabim fast sich das öffnet, so ein und der Held dann in dieses Felsenverlies hineingeht und die schöne Bauernstochter dann an die Freiheit führt. So dieses Motiv, dass die materielle Natur sich öffnet, dadurch, dass ein Bewusstseinspfad uns aus ihr herausführt, gibt es auch in der Gita. Ja, jetzt bin ich so im Redefluss drin, dass ich mal den Stopptasten finden muss, die Stopptaste. Ich würde euch praktisch empfehlen, um den stürmischen Geist zu kontrollieren, gebt ihnen eine spirituelle Atmosphäre, wie sie ganz besonders erzeugt werden kann durch die Klangschwingung des Mantras. Als ich in Serbien war, im Hospital, und ich gefragt wurde, ob wir helfen könnte, habe ich dann eine Gruppe von Musikern gebeten, mich zu begleiten, und wir haben zusammen mit den Patienten den Mantra gechantet, und obwohl das also wirklich schlimme Fälle von Verrückten, ich will das Wort verrückt nicht in einem derogativen Sinne sagen, sondern einfach so, ne, ihr könnt euch noch erinnern. Obwohl es schlimme Fälle von Verrückten war, also von Menschen waren, die aus ihren natürlichen Positionen entfernt waren, wurden die sehr, sehr ruhig. Das war so ein serbisches Hospital, die hatten keine Berührungsängste mit einer spirituellen Kultur und wir haben noch immer regelmäßig diese Sachen und die haben jetzt das in eine Art von Therapie umgewandelt, sodass es regelmäßig, ich glaube einmal am Tag so Klangtherapie gibt. Die wir arbeiten damit und es wirkt glänzend. So, es wird bestimmt auch bei euch wirken, denn euer Geist ist nicht so stürmisch und widerspenstig. Stark. Dobro, gut. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Bitte.
Ja, diese feinstofflichen Elemente, in welcher Ebene bewegen die sich jetzt? Sind die in den Grobstofflichen enthalten? Das wäre eine Frage.
Mhm.
Und dann die Intelligenz, wie unterscheidet die dann? Die braucht doch sicherlich irgendwelche Erfahrungen oder Gedächtnis und so weiter.
Ich habe total vergessen. Danke, dass du das erwähnst.
Also das ist sehr wichtig für wenn welche Notizen von euch gemacht haben. Hier sollte noch Memory, wie sagt man, Gedächtnis in Deutsch, das ist auch noch einer. Nein, ganz falsch. Wie konnte ich nur? Ich fasse mein Mönchsgewand genau, um es auszumischen. Das ist hier. Man nennt das in Sanskrit so viel wie Sanskaras. Sanskaras. Ich möchte grundsätzlich sagen, diese grobstofflichen Elemente geben, die unseren Körper ausmachen, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Ihr könntet es auch als die festen Substanzen, die flüssigen Substanzen, Feuer wird als Elektrik auch, also diese neurobiologischen Dinge, diese feinste Bioelektrik in unserem Körper und schließlich Erde, Wasser, Feuer, Luft, gasförmigen Substanzen. Und schließlich Raum, der luftleere Raum, das wäre Äther bezeichnet. Das sind die fünf groben Bausteine, könntet ihr sagen, von der Wirklichkeit. Und das ist die grobe Wirklichkeit allerdings, die grobstoffliche Energie, also die grobstofflichen Energien im Plural, wenn man die einzelnen Elemente betrachtet. Und darüber ist dann erstmal der Geist oder Verstand. Mind, sagt man, ist die englische Übersetzung vom Manas, die Buddhi, die Intelligenz und das Ego. Das sind feinstoffliche Elemente, die sehr, wie soll ich mich ausdrücken, die in einer feinstofflichen Wirklichkeit existieren. Wenn man die übt, wenn man mit denen richtig umgehen kann, kann man den Körper verlassen zum Beispiel und sagt, manchmal passiert das im normalen Leben, man ist, du bist aber geistesabwesend, sagt man. Oh ja, und die Gedanken kommen dann sozusagen zurück von der feinstofflichen Ebene, wo man gerade an Hochzeit in Hawaii gedacht hat, zurück in den langweiligen Studentenraum. Das ist also, sind verschiedene Ebenen, feinstofflichen Ebenen, die Gedanken wandern sozusagen, oder der Manas kann auch gehen, sehr schnell sogar. Sehr blitzschnell, allerdings auf einer feinstofflichen Ebene. Schau dir doch mal das Phänomen des Traumes an. Du liegst in deinem kleinen Studentenraum, der vielleicht 3 auf 2 Meter groß ist, und träumst davon, wie du durch die weiten Hallen eines Palastes schreitest. Dieser Palast existiert nicht in deinem 2 auf 3 Meter großen Raum, aber du hast die Erfahrung, in diesem Augenblick da durchzuwandern. Du hast dort eine feinstoffliche Erfahrung. Menschen nehmen Drogen zum Beispiel und gehen plötzlich in
Bereiche hinein, wo sie Erfahrungen